Lucinde Hutzenlaub. Das Blau auf der anderen Seite. Gelesen von Sondrin Mittelstädt. Produktion der Audioverlag. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Glück heißt nicht, keinen Schmerz zu spüren. Leben bedeutet nicht, den Tod zu verleugnen. Ein Ende bedeutet auch, dass Raum entsteht für etwas Neues. Und Zuversicht und Lebensfreude beginnen genau dort. Im Wissen darum, wie zerbrechlich alles ist und uns trotzdem trägt. Marge Wilson, Wilson Orchard, im Dezember 2025. Prolog. 20. November 1938. Totensonntag. Reutlingen. Das Wohnzimmer war still. Zu still. Kein Uhrenticken, kein Knistern aus dem alten Ofen. Nur das Summen der elektrischen Leitung. Joshua Eichelbaum stand am Fenster, die Hände auf dem Rücken verschränkt, den Blick hinaus auf den kahlen Kastanienbaum, der sich grau gegen den Morgenhimmel abhob. Wenn er sich umdrehte, würde alles beinahe aussehen wie immer, das Zimmer, die Möbel, die Gesichter seiner Lieben. Aber nichts war wie immer. Und deshalb wäre er am liebsten auf ewig so stehen geblieben. Solange er sich nicht umdrehte, konnte er sich vormachen, dass er sich alles nur eingebildet hatte. Er hörte, wie jemand in der Mitte des Zimmers einen Stuhl zur Seite rückte. Vermutlich, damit die ganze Familie ausreichend Platz vor der vertäfelten Wohnzimmerwand fand. Keiner sprach. Margret und Rebecca lachten nicht oder baten wie sonst darum, endlich spielen gehen zu dürfen. Der kleine Hans auf Hannas Arm gab keinen Mucks von sich. Es schien, als ahnten sie alle, was vor ihnen lag. Dabei konnte das niemand wissen. Joshuas Freund und Studienkollege Friedrich Adler hatte alles arrangiert. Otto Falk, der Fotograf, ebenfalls ein Freund von Friedrich, stellte keine Fragen. Er war einfach mit seinem Apparat hier aufgetaucht, als wäre es völlig normal, an einem Sonntag einen Hausbesuch zu machen. Er hatte die Kamera aus der Redaktion der Reutlinger Nachrichten mitgebracht, wo er arbeitete. Zum Glück hatte niemand nach dem Grund gefragt, warum er sie brauchte. Jetzt stand sie auf einem dreibeinigen Stativ, das leicht auf dem Teppich kippelte und war beinahe bereit für das letzte Familienfoto der Eichelbaums. Jedenfalls für das letzte, das in Deutschland entstand. Margret, bitte ein Stückchen nach rechts. Gut so. Nicht zu ernst schauen. Nun drehte sich Joshua doch um und gesellte sich zu seiner Familie. Margret Eichelbaum, 10 Jahre alt, trug ein dunkles Kleid mit einem weißen Kragen und hatte ihre Haare zu 2 festen Zöpfen geflochten. Sie versuchte tapfer zu lächeln, aber es gelang ihr nicht. In ihrem Arm hielt sie ihren Stoffhasen Fips, ohne den sie in diesen Tagen nirgends hinging. Hanna Eichelbaum stand mit der 7-jährigen Rebecca an der Hand am rechten Bildrand. Margrets jüngere Schwester war blass und müde. Sie hielt ihre Augen halb geschlossen. Sie war immer wieder krank in diesen Tagen und hatte einen Husten, der nicht weggehen wollte. Hans, auf Hannas Arm, verstand nicht, warum alle so still waren und warum der Onkel aus Stuttgart überhaupt gekommen war. Joshua trat schließlich zurück, stellte sich hinter seine Frau, eine Hand auf ihrer Schulter. Sein Blick war ernst, wie es die Situation und ein solches Foto erforderte. Seine Haltung war gerade und fest, und er nahm sich vor, auch weiterhin vorzugeben, alles unter Kontrolle zu haben. Otto Falk blickte durch den Sucher. Niemand bewegte sich. Der ganze Raum hielt den Atem an. Dann das Klicken des Auslösers, ein leises Geräusch, wie ein Schnitt durch die Zeit. Friedrich senkte den Blick und seufzte erleichtert. Als Otto das Bild belichtet hatte und begann, die Kamera abzubauen, trat er an Joshua heran. »Wenn die Fotografie entwickelt ist, nehme ich sie an mich. Ich werde sie aufbewahren«, sagte er leise. »Und sobald ihr eine Adresse habt, schicke ich sie euch nach.« Joshua nickte. Im Hintergrund weinte Rebecca. Hanna setzte Hans auf den Boden und streichelte Rebecca über den Kopf. Irgendwann ging Otto, nachdem sie gemeinsam den letzten Kaffee getrunken und den Käsekuchen gegessen hatten, gebacken von Friedrichs Frau Therese. Er hatte das ganze Haus duften lassen, als gäbe es etwas zu feiern. Friedrich blieb noch ein bisschen, aber als Hannas Mutter und ihre Schwestern kamen, verließ auch er das Haus, um nach Stuttgart zurückzufahren. Sie räumten auf, packten ein paar Dinge in Kisten, die zu ihrem täglichen Leben gehört hatten und nun in irgendwelchen Abstellkammern aufbewahrt werden sollten, bis die Familie wiederkam. Bis sie wiederkam. Margret beobachtete alles von der Tür aus, Fips fest in der Hand. Sie wusste auf eine merkwürdige Weise, dass das nie geschehen würde. Umso mehr wünschte sie sich, sie könnte diesen Moment für immer in ihrem Herzen bewahren, für später, falls sie ihn eines Tages brauchen würde, um sich an ihre Herkunft zu erinnern. Am nächsten Tag kehrte Friedrich noch einmal zurück, stand genau rechtzeitig in der Eingangshalle des Eichelbaumhauses, den Hut in der Hand, während Hanna hastig die letzten Taschen überprüfte. Die Koffer waren schwer, die Ledergriffe abgenutzt und die kleine Margret stand unsicher neben ihrem Vater. Ihre blauen Augen weit und wach, die Finger fest um die Hand ihres kleinen Bruders geschlungen. »Margret, nimm deine Tasche«, sagte Joshua, seine Stimme sanft, aber fest. »Wir müssen los.« Margret nickte, griff nach der kleinen, abgewetzten Reisetasche, die ihr Vater ihr vor ein paar Tagen geschenkt hatte, und zog den Riemen über die Schulter. Sie spürte die grobe, kratzige Wolle ihres Mantels an den nackten Beinen, die kalte, feuchte Luft, die durch die offenstehende Haustür hereinströmte, und die leise, unterdrückte Aufregung in den Stimmen der Erwachsenen. »Wo ist Fips?« fragte Hans plötzlich, seine Stimme ein leises, unsicheres Flüstern, und Margret spürte, wie ihr Herz einen kleinen, erschrockenen Schlag aussetzte. »Ihr Stoffhase!« »Fips!« Sie sah sich hastig um, ihre Augen suchten die dunklen Ecken der Eingangshalle, die Stufen der Treppe, die halb geöffnete Küchentür. »Hase!« Sie ließ die Tasche fallen, rannte in die Küche, ihre kleinen Füße laut auf dem kalten Fliesenboden. Sie suchte hektisch auf der Arbeitsplatte, unter den Stühlen, der kleinen wackeligen Bank unter dem Fenster. Nichts. »Margret, wir müssen wirklich gehen«, rief Hanna aus der Tür, ihre Stimme ein leises Zittern, das Margret bis ins Mark traf. Sie rannte zurück in den Flur, sah, wie ihr Vater sich zur Mutter herunterbeugte, seine großen Hände auf ihre Schultern legte, seine dunklen Augen fest auf Margret gerichtet. »Wir müssen jetzt gehen, Margret«, sagte er. »Wir können nicht länger warten.« Margret nickte, spürte die Tränen in ihren Augen brennen, aber sie biss die Zähne zusammen, schluckte die Angst und die Verzweiflung hinunter, griff nach ihrer Tasche und folgte ihrem Vater zur Tür. Friedrich Adler stand noch immer in der Eingangshalle, sein Blick war ernst und voller Wärme. Er legte eine Hand auf Margrets Schulter, als sie an ihm vorbeiging. »Du bist ein tapferes Mädchen, Margret«, sagte er leise. »Vielleicht steckt Fips irgendwo zwischen deinen Sachen.« Margret nickte stumm, senkte den Kopf und stolperte die Stufen hinunter. Ihre Finger waren fest um den Riemen ihrer Tasche geklammert, während ihre Eltern die Tür hinter ihr schlossen und die schwere, drückende Stille des Hauses hinter sich ließen. Friedrich blieb einen Moment in der Tür stehen und sah den Eichelbaums nach, wie sie langsam die Straße entlang gingen. Er hatte versprochen, abzuschließen und das Haus so zu hinterlassen, dass der Abschied der Eichelbaums ein Abschied für immer war. Als er selbst etwas mehr als eine Stunde später das Haus verließ, sah er ihn. Den kleinen, zerschlissenen Stoffhasen, der in einer dunklen Ecke der Treppe lag. Seine langen, weichen Ohren hingen schlaff über die Stufe, die Knopfaugen leer und traurig auf die Tür gerichtet, durch die Margret verschwunden war. Friedrich bückte sich langsam, hob den Hasen vorsichtig auf und spürte, wie sich ein leichter, bittersüßer Schmerz in seiner Brust ausbreitete. Er strich über die weiche, abgenutzte Baumwolle und schloss dann langsam die Hand um das kleine, unschuldige Stück Stoff. »Ich passe auf dich auf, bis du deine Margret wieder hast«, sagte er leise. Er schloss die Tür, legte den Hasen vorsichtig in seine Aktentasche und zog die Riemen fest, bevor er aus dem Haus auf die Straße trat. Auch er einer unbekannten Zukunft entgegen.